ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute Gudrun Hartmann, Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Heute stellen wir Ihnen ein Hörbuch des deutschen Historikers Jörg Barbarowski vor. Dann erzählt uns der Schauspieler Frederik Böhle so manche Oper neu in einer kleinen Hörbuchreihe. Und dann geht es noch um eine Kinderhörspielreihe in der Rubrik »In eigener Sache«. Und ein Debütroman ist auch dabei. Es ist Kurt Prödels Roman »Klapper«, in dem ein 15-Jähriger an seine Mitschülerin Bär denkt, die ihn zu sich eingeladen hat.
Er überlegte, wie er morgen möglichst cool bei Bär rüberkommen könnte, ohne zu ambitioniert zu wirken. Am liebsten lässig, wie so ein Typ aus einer Deo-Werbung. Das Problem war nur, die waren super durchtrainiert, Supermodels und lebten wahrscheinlich in Los Angeles und nicht in Nordrhein-Westfalen. Egal. Bis morgen so zu werden, erschien Klapper eher unrealistisch.
Und wie das Treffen ausgeht, das erfahren Sie gleich. Und wie immer gilt, die Hörbuchzeit ist auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auf hr2.de abrufbar. Wir beginnen mit dem Hörbuch von Jörg Barbarowski. Er ist Professor für die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität Berlin und Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze zur russischen und sowjetischen Geschichte. Im Jahr 2012 erhielt Barbarowski den Preis der Leipziger Buchmesse für sein Werk »Verbrannte Erde – Stalins Herrschaft der Gewalt«. Jörg Barbarowskis neues Werk heißt »Die letzte Fahrt des Zaren«. Dorothee Meyer-Karweg, welchen genauen Zeitraum betrachtet ihr hier?
Ja, in allererster Linie den von Februar bis März 1917, das heißt die Zeit, die als Februarrevolution in die Geschichte einging und in der Zar Nikolaus II. Dann am 15. März nach dem gregorianischen Kalender abdanken muss. Aber Barbarowski fasst auch kurz zusammen, was danach geschieht, bis Lenin und die Bolschewiken an die Macht kommen und die Zarenfamilie dann am 17. Juli 1918 ermordet wird.
Das sind wenige Wochen, also ein kleiner Zeitraum, aber entscheidende Wochen, die Jörg Barbarowski hier beschreibt. Aber das Werk ist gleichzeitig auch sehr umfangreich. Das sind ja mehr als 12 Stunden Hördauer. Wie erzählt er diese Episode denn?
Also er möchte die Geschichte in Geschichten erzählen, so schreibt er es. Und das nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch unterhaltsam. Und das macht er, indem er viele persönliche Erlebnisse erzählt. Das sind persönliche Zeugnisse der Zarenfamilie selbst, aber auch von Politikern, Offizieren, Künstlern oder auch einfachen Leuten, die über diese Zeit eben Zeugnis abgelegt haben in Briefen und so weiter.
Wie war denn damals die Zeit in Russland?
Also Zar Nikolaus II., genannt Niki, ist seit 1894 im Amt und er hat gleich zu Anfang klargemacht, dass er eigentlich nicht bereit ist zu demokratischen Reformen. 1905 lässt er dann auch einen Aufstand noch brutal niederschlagen. Das ist dann der sogenannte Petersburger Blutsonntag. Trotz dieses brutalen Ereignisses gilt er als entscheidungsschwach und dem Amt eigentlich nicht gewachsen. Gleichzeitig ist die Regierung auch schlecht aufgestellt und dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen von Omid Paul Eftekari.
In der Umgebung des Zaren geben Schmeichler und Intriganten den Ton an. Der vornehme, exzentrische Minister des Hofes, Graf Woldemar von Frederiks, ein Aristokrat des 19. Jahrhunderts, der das Parlament für eine geschmacklose Verirrung anmaßender Parvenüs hält. Der eitle und korrupte Chef der Palastwache, Wladimir Wojekow, der ein eigenes Mineralwasser vertreibt und sich schamlos bereichert. Die Adjutanten Graf Alexander Grabbe und Konstantin Nilow, ein ehemaliger Admiral, Grobian und Alkoholiker, die den Zaren auf Schritt und Tritt begleiten, ihn von der Außenwelt abschirmen und ihm alle Informationen vorenthalten, die ihn beunruhigen könnten. In den letzten Jahren hat sich der Zar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und im Alexanderpalast von Zarskoje Selo außerhalb Petrograds Zuflucht gesucht, um dort ein abgeschiedenes Privatleben als Familienvater zu führen.
Noch eine kleine Anekdote, die Barbarowski erzählt. Der Zar stimmt gern dem zuletzt Gesagten zu und daher drängt es jeden als Letzter auch zu einem bestimmten Thema mit ihm sprechen zu können.
Also ein schwacher Zar, das ist nicht gut, vor allem in dieser Zeit. Immerhin ist Russland ja in den Ersten Weltkrieg verstrickt.
Genau, Russland hat zwar ein riesiges Heer, aber ist dann auch schlecht ausgerüstet und schlecht geführt. Und nach dem ersten Kriegsjahr gibt es auf der russischen Seite schon 1,4 Millionen Gefallene bzw. Verwundete. Und im Herbst 1917 wird zwar in den Palästen der damaligen Hauptstadt Petrograd, das heute wieder St. Petersburg heißt, getanzt und gefeiert, aber die normale Bevölkerung, die muss wegen des Krieges und wegen des heftigen Winters großen Mangel erleiden. Und das führt zu Unmut und auch zu Demonstrationen. Doch der Innenminister beteuert dem Zaren trotz der Proteste auf den Straßen alles im Griff zu haben. Und so fährt der Zar mit seinem Gefolge an die Front ins Hauptquartier von Mogiljow. Warum er das tut, Barbarowski schreibt dazu, der Zar neigt dazu, dorthin zu gehen, wo ihn niemand braucht.
Im Prinzip könnte er zur Zeit des Krieges doch im Hauptquartier gebraucht werden. Immerhin hat er ja den Oberbefehl über die Streitkräfte.
Ja, aber er ist alles andere als ein Kriegsherr.
Kaum hat er seine Residenz bezogen, schreibt er Alexandra einen Brief, versichert ihr, wie sehr er sie und ihre süße Stimme und die Kinder vermisse und dass er beherzigen wolle, wozu sie ihn ermahnt habe, stark zu sein und alle seine feste Hand spüren zu lassen. Eigentlich aber, fügt er noch hinzu, sei es nicht seine Art, andere Menschen anzuschnauzen. Er ziehe es vor, sie mit einer ruhigen, aber scharfen Bemerkung davon zu überzeugen, dass er derjenige sei, dem sie Gehorsam schuldeten. Als ob solche Zurückhaltung jemals etwas bewirkt hätte. Auch beklagt er sich bei Alexandra über die Verpflichtungen, die ihn davon abhielten, sich am Abend, wie sonst, mit seinem Puzzle zu befassen. Nicht einmal im Hauptquartier kommt er dazu, sich zu entspannen. Sobald er dafür wieder Zeit finde, fügt er noch hinzu, wolle er auch wieder Domino spielen.
Domino spielen, also statt sich um die Unruhen zu kümmern, er lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt und erschreckend weltfremd.
Ja, die Unruhen in Petrograd und auch der Krieg, die scheinen ihn also wirklich nicht besonders interessiert zu haben. Ein verhängnisvoller Fehler, denn in wenigen Tagen wird dann aus dem Aufstand wegen Brotmangels eine Revolte gegen das System. Letztendlich muss er dann eben am 2. März 1917 bzw. am 15. März nach dem gregorianischen Kalender abdanken und damit endet die 300-jährige Geschichte der Romanow-Dynastie. Es folgen Unruhen und ein brutales und blutiges Gemetzel.
Olga Putjatina, die am Nachmittag ihren Dienst im Krankenhaus verrichtet, beobachtet vom Fenster aus, wie zwei Soldaten auf der Wladimirskaja Straße einen Offizier erschießen, der sich weigert, ihnen seinen Säbel auszuhändigen. Wenig später dringen betrunkene Soldaten in das Hospital ein, auf der Suche nach Maschinengewehren, die sie dort vermuten. Der Sicherheitsapparat löst sich in wenigen Stunden auf. Polizisten und Gendarmen verkleiden sich als Zivilisten. Manche schlüpfen in Frauenkleider, um in ihnen unerkannt aus der Stadt zu entkommen. Das alte Regime liegt in Trümmern und niemand scheint es zu bedauern. Später werden die siegreichen Revolutionäre das Märchen von der friedlichen Revolution verbreiten, weil sie ihren Namen nicht mit Bluttaten beflecken wollen. In Wahrheit fallen mehr als 1400 Menschen dem Furor zum Opfer. Tausende werden verwundet. Dutzende Offiziere allein auf den Marinestützpunkten in Kronstadt und Helsinki von ihren Soldaten getötet.
Ja, und dann kommt Lenin eben schließlich an die Macht und ein Jahr später wird die Zarenfamilie ermordet.
Also es ist zwar nur ein kurzer Zeitraum, aber eben eine sehr ereignisreiche Zeit. Hat Jörg Barbarowski das jetzt so zusammengefasst, dass auch Laien also diesen Entwicklungen gut folgen können?
Also er erzählt durchaus spannend und er schildert die Februarrevolution so als Verkettung absurder Fehlinterpretationen und falscher Entscheidungen. Und man erkennt, dass die russische Geschichte ganz anders hätte verlaufen können, wenn es 1917 einen klügeren Herrscher und weitsichtigere und mutigere Politiker gegeben hätte. Es ist ein sehr facettenreicher Text und das hat eben nicht nur Vorteile, denn man muss da schon ziemlich genau zuhören. Barbarowski nennt zudem auch sehr viele Namen von Menschen, die das Geschehen eben vorantreiben. Und damit ist dieses Hörbuch wirklich nichts fürs Nebenbeihören im Auto beispielsweise. Auch wenn der Text, finde ich, wirklich gut gelesen ist.
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, der Interpret ist Omid Paul Eftekhari. Man kann ihm wirklich gut zuhören.
Ja, er hat eine schöne sonore Stimme und kann auch so das Wichtige hervorheben. Das nimmt einen mit, er liest ruhig und ja, unangestrengt. Also da bin ich gerne gefolgt.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Die letzte Fahrt des Zaren, so heißt das Hörbuch von Jörg Barbarowski, als das alte Russland unterging. Gelesen von Omid Paul Eftekhari. Es sind 12 Stunden, 15 Minuten Hörzeit zum Preis von ca. 28 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im CH Beck Verlag. Wir kommen zu Kurt Prödel und sein Debüt. Kurt Prödel ist Künstler und Autor, Jahrgang 1991. Er hat Rap-Videos gedreht und Hörbücher produziert. Und außerdem ist er Schlagzeuger der Punkband The Screenshots. Sein literarisches Debüt heißt Klapper und für diesen Roman erhielt Prödel den Debütpreis der Lit Cologne. Dorothee Meyer-Karweg, wer oder was ist denn Klapper?
Also zu was erstmal? Klapper ist ein Roman über das Erwachsenwerden und vorab trotz aller Tragik ist der Text ziemlich lustig. Und wer? Klapper ist der Spitzname von dem Helden des Romans, Thomas heißt er eigentlich. Und der ist zu Beginn 15 Jahre alt, das spielt dann im Jahr 2011. Thomas ist so ein blasser Nerd mit langen Haaren und knackenden Gelenken, so wird es geschrieben. Und er hockt den ganzen Tag am Computer und spielt Counter-Strike.
Ja, und Counter-Strike ist eine Online-Computerspielreihe, in der Kontrahenten aufgeteilt in Terroristen und Antiterroreinheit gegeneinander antreten.
Ja, genau. Und da kann man Stunden und Tage mit verbringen. Und das hat Klapper die ganzen Sommerferien über getan. Und jetzt geht's zurück an die Schule. Er, der Außenseiter, der gern auch mal gemobbt wird, trifft hier blass und bleich auf die braun gebrannten und erholten Klassenkameraden. Ja, und dann kommt ein neues Mädchen in die Klasse. Groß und blond. Eine beeindruckende Erscheinung. Vivi Marie heißt sie. Und die setzt sich ausgerechnet neben ihn.
Ein leises Raunen ging durch die Reihen. Klapper erstarrte. Das war alles viel zu sozial. 6 Wochen Computer und jetzt zurück in die Schule war schon heftig genug, aber jetzt noch ein Mädchen als Sitznachbarin und dazu eines, das einen Kopf größer war als sein Vater? Dafür gab es keine rationale Erklärung. Das musste dieser Ex-Effekt sein. Routiniert zog sie ihr Mäppchen und einen College-Block aus ihrem Rucksack. Frau Lohmann lächelte so freundlich, wie es ihr möglich war, und wandte sich Vivi Marie zu.
»Also, Vivi Marie, wie möchtest du denn von uns genannt werden? Vivi oder Marie?«
Klapper sah sie von der Seite an und schielte in ihre grünbraunen Augen. Sie waren irgendwie magisch. Vivi Marie hielt einen Moment inne, bevor sie antwortete. »Ihr könnt mich Bär nennen.« Ihre Stimme klang selbstbewusst und sie setzte einen so entschlossenen Punkt hinter den Satz, wie man ihn bei Minderjährigen nur selten hörte. Frau Lohmanns krause Augenbrauen hoben sich.
»Bär?« fragte sie irritiert und kniff die Augen zusammen. »Wie das Tier?«
Bär nickte. Frau Lohmann grinste überfordert.
»Das ist ja interessant, ein Mädchen, das sich Bär nennt«, murmelte sie laut genug, dass es alle hörten.
Bär blieb völlig unbeeindruckt und saß da wie ein freundlicher Stein.
Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Saß da wie ein freundlicher Stein. Ja. Ein wunderbarer Ausdruck für diese junge Frau, die sehr burschikos rüberkommt und sehr unbeeindruckt ist von sozialen Normen.
Und es liest hier der deutsch-französische Theater- und Filmschauspieler Pascal Audus. Er ist ja 1986 geboren, also jetzt etwa Ende 30. Und mein Eindruck ist, dass seine Stimme trotzdem gut hier zu diesen Teenagern passt.
Genau, Audus liest sehr angenehm lässig, finde ich. Und damit kommt man den jungen Protagonisten auch sehr nah. Ich bin sofort bei den beiden Helden dieser Geschichte, die irgendwie anecken und ihren Platz im Leben suchen.
Kommen wir doch mal zurück zu Klapper und Bär. Freunden die beiden sich an?
Naja, Klapper hat ja nicht gerade große Sozialkompetenzen, aber die beiden haben den gleichen Schulweg und gehen den dann auch bald gemeinsam, allerdings meist schweigend. Dann aber hilft das Mädchen dem Jungen. Als Klapper mal wieder von Mitschülern gemobbt wird, springt sie ihm zur Seite und verprügelt sogar die Angreifer.
Wie geht er damit um?
Ja, es ist schon ein bisschen demütigend, wenn ein Mädchen ihm helfen muss, aber er ist weiterhin irgendwie fasziniert von dieser Bär, traut sich aber nicht mehr als kurzen Smalltalk mit ihr zu machen. Irgendwann spricht umgekehrt Bär dann Klapper an und fragt ihn aus und erzählt auch von sich und es stellt sich heraus, dass auch sie eine Gamerin ist und so wie er Counter-Strike spielt. Und er erzählt dann, dass er für das Spiel Maps baut, also so, sag mal, Spielumgebungen, in denen die Kämpfe dann stattfinden. Bär glaubt ihm erstmal nicht, aber Klapper beharrt darauf.
Kann ich dir dann mal schicken, wenn sie fertig ist? Bär gähnte demonstrativ.
War so klar.
Ich mach das wirklich. Okay, gut, wenn das also wirklich stimmt, dann beschreib die Map doch mal. In diesem Moment waren sie am Schulhof angekommen. Klapper schwieg vielsagend und der Wind wehte durch sein Haar. Der Horizont wurde langsam hell und Klappers Augen schweiften über die leblose Betonfläche. Schüler gingen an ihnen vorbei. Bär stand erwartungsvoll da. »Also?« fragte sie ungeduldig. Klapper schaute sie entschlossen an. »Wir gehen gerade hin.« Bär blickte nach vorne zur Schule, dann wieder zu ihm. »Nein!« Klapper nickte.
»Die muss ich sehen,«
flüsterte sie. »Wie gesagt, wenn sie fertig ist.«
»Ach komm!«
»Das geht nicht.«
»Warum?«
»Mein Rechner ist gerade kaputt. Super nervig. Also wirklich jetzt.« Bär schaute ihn unbeeindruckt an.
»Dann komm halt zu mir.«
Klapper fror ein. »Zum Beispiel morgen,« ergänzte sie. »Fuck«, dachte Klapper. »Jetzt ging alles ganz schnell.«
Ja, mit anderen Worten, Klapper hat das Schulgebäude als Kampfstätte programmiert. Und nun hat ihn Bär eben zu sich nach Hause eingeladen. Eine sehr beunruhigende Situation für den Jungen. Aber er überwindet sich und geht dann eben zu ihr in ein Elternhaus, das völlig anders ist als seins.
Inwiefern? Wie unterscheiden sich die?
Also Klapper wohnt in so einem Reihenhaus, in dem akribische Ordnung herrscht. Alles Ton in Ton, Abendessen Punkt 18 Uhr. Die äußere Ordnung ist aber vor allen Dingen ein Schutz vor dem inneren Chaos der Familie. Der Vater ist Verschwörungsideologien aufgeschlossen und Mutter Conny hat seit Jahren psychische Probleme und muss immer wieder in eine Klinik. Bär dagegen wohnt in einem Haus mit vielen Geschwistern. Dort herrscht das blanke Chaos. Die Eltern fetzen sich, ja, und die Mutter trinkt ein bisschen zu viel. Bär versucht sich dann immer in ihrem Zimmer unterm Dach abzuschotten, muss aber immer wieder auch zu Hause den Vater-Mutter-Hybrid spielen, so nennt sie es. Das heißt, kleine Geschwister ins Bett bringen, Essen kochen und so weiter.
Ja, die zwei sind in der Schule ja beide Außenseiter, haben sich jetzt ja doch mittlerweile gefunden. Ja, wird aus denen noch mehr?
Es bleibt eine fragile Freundschaft mit Höhen und Tiefen und es kulminiert dann am 16. Geburtstag von Klapper. Er will zum ersten Mal eine Party machen, aber Bär soll ein paar Leute einladen. Er selbst hat ja gar keine Freunde. Das Ganze läuft dann nicht so, wie er es sich gewünscht hat und am Ende kommt es zu einer Katastrophe.
Endet der Roman dann auch mit dieser Katastrophe?
Nein, in ein paar Einschüben erleben wir Klapper in der Jetztzeit, das heißt April 2025. Und Klapper ist mittlerweile IT-Experte in einem Unternehmen, also kein genialer Spieleentwickler, sondern einfach so ein Dienstleister für andere, wenn der PC mal wieder abgestürzt ist. Bär ist allerdings immer noch in seinem Kopf und die Erinnerungen an sie bringen sein Leben dann nochmal ziemlich durcheinander.
Das ist ja der Debütroman von Kurt Prödel über zwei Nerds im Alter von 15 und 16. Wie hat es Ihnen gefallen?
Ich bin schon angetan davon, auch davon, wie nah Autor und auch Interpret mit Sprache und Stimmung an die Helden herankommen. Der Autor blickt auch so mit viel Zuneigung auf die beiden und er zeigt, wie fragil das Leben sein kann, wie gefährdet. Insgesamt finde ich, ist es ein sehr anrührender Roman über Freundschaft, Einsamkeit und Verlust mit viel Tragik, aber auch mit überraschend viel Humor. Ich habe es wirklich gern gehört.
Klapper, so heißt das Hörbuch von Kurt Prödel, gelesen von Pascal Udüs. 5 Stunden, 47 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 19 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg. Wir kommen jetzt zu einer ganz besonderen Hörbuchreihe des kleinen, feinen Leipziger Verlags Buchfunk. Der Titel dieser Reihe lautet Opera Retold. Das sind Produktionen in Kooperation mit der Hochschule für Musik Mainz. Dorothee Meyer-Karwick, wer erzählt denn die Oper hier neu?
Das macht der Schauspieler Frederik Böhle. Der hat Schauspiel am Mozarteum in Salzburg studiert, wurde bekannt zum Beispiel durch die Arbeit in der ARD-Reihe Rote Rosen. Sein Fokus liegt aber auf künstlerischen Arbeiten, in denen er Musik und Sprache verbinden kann.
Und wie macht er das genau? Wie präsentiert er nun Opern auf eine neue Art und Weise?
Ja, er erzählt die den großen Opern zugrunde liegenden Geschichten, also das Libretto in moderner Sprache. Und dazu spielt dann das Ensemble Gutenberg Winds. Das sind 9 Musikerinnen und Musiker der Hochschule für Musik Mainz. Und die setzen die Musik der Opern mit Bläsern und Kontrabass um.
Also da bin ich jetzt neugierig. Welche Beispiele haben Sie mitgebracht?
2 Opern von Mozart, nämlich einmal die Hochzeit des Figaro und die Zauberflöte.
Also wirklich sehr bekannte Werke. Mhm. Beginnen wir doch mal mit der Hochzeit des Figaro.
Ja, das ist ja eine Oper, in der es oberflächlich betrachtet um so ein temporeiches Verwirrspiel rund um die Themen Liebe, Ehebruch und Eifersucht geht. Aber es ist eben auch ein gesellschaftskritisches Stück, das die materiellen und rechtlichen Unterschiede zwischen dem Adel und den einfachen Bediensteten kritisiert. Ja, und darum geht's. Die Oper spielt in einem Schloss in Spanien. Die Hochzeit des Dieners Figaro und der Zofe Susanna steht an. Und ihr Arbeitgeber, der Graf, hat ihnen eine Kammer überlassen, mit direkter Tür zu ihm, dem Grafen, und einer Tür zur Gräfin. Figaro findet das sehr nett vom Grafen, aber seine Braut Susanna, die erkennt den wahren Grund für diese Großzügigkeit.
»Na, ganz fein hat sich das der liebe Herr Graf ausgedacht«, bemerkt Susanna. »In 2 Schritten sind wir nicht nur bei ihm, sondern er auch bei uns. Und wenn er dich mit einem furchtbar wichtigen Botengang 3 Meilen in die Ferne schickt, ist er in 2 Schritten bei wem?« »Bei mir.«
»Wie? Du meinst also, das neue Bett, das er uns schenken will, dass er das mit dir sozusagen, also einweihen?«
»Ding, ding.«
Und da haben wir dann auch das Ensemble Gutenberg Winds gehört. Und Susanna hat natürlich recht, der Graf ist ein berüchtigter Fremdgänger und ist es gewohnt, seine Macht gegenüber Untergebenen, vor allen Dingen jungen Frauen, schamlos auszunutzen. Aber Figaro, Susanna und auch die Gräfin wollen es dem Grafen heimzahlen und das gelingt letztendlich auch.
Ja, und Frederik Böhle haben wir ja hier gehört, der hat es doch geschafft, die Geschichte, die ja doch oft sehr verworren und verwirrend ist, sehr modern und witzig zu erzählen.
Ja, und das macht er auch genauso bei der Zauberflöte, die ja mit folgender Szene beginnt. Auch da hören wir mal länger rein.
Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren! Das sind die ersten Worte, die uns entgegenschallen. Ein junger Mann, nicht älter als 20 Jahre, gekleidet in edelste Jagdgarderobe, hetzt durch eine karg bewaldete Berglandschaft. »Barmherzige Götter, rettet, schützet mich!« Und gleich sehen wir auch wovor. Hinter einem Bergrücken erscheint ein gewaltiges Ungeheuer. Ein Drache? Eine Schlange? Ein Lindwurm? Naja, jedenfalls ist das Untier grässlich anzusehen. Und unser Jüngling tut das einzig Richtige. Er fällt in Ohnmacht. Der ein oder andere mag ihm das vielleicht als Schwäche auslegen, aber wenn man bedenkt, dass der gute Junge womöglich nicht alleine auf der Jagd war, plötzlich ein gewaltiges Biest seine Entourage verschlingt und er zwischen den messerscharfen Zähnen des Ungeheuers vielleicht noch den Arm seines Mundschenks hängen sieht, kann man seine Reaktion vielleicht ein wenig besser nachvollziehen. Das Untier jedenfalls bäumt sich auf, den Wehrlosen mit Haut und Haar zu verschlingen, da auf einmal stirb, Ungeheuer, durch unsere Macht. 3 verschleierte Damen treten aus den Schatten, und die heißen auch so, die 3 Damen. Auf heutigen Bühnen werden die Schlangenviecher durch Laserstrahlen, taktische Nuklearsprengköpfe oder Schnellfeuergewehre zur Strecke gebracht. In Schikanedas Original besitzen die 3 Damen nicht mehr als silberne Wurfspieße. Umso beeindruckender ist ihre Tat.
auch weil das Drachenschlachten in den meisten Geschichten ja sonst eher Männersache ist. Eine willkommene Abwechslung. Bei uns war's das vorerst mit der Abwechslung, denn wir kommen sofort danach zur ältesten aller Geschichten. Boy meets Girl. Beziehungsweise hier Girls meet Boy. Wir erfahren nämlich etwas über unseren edelgewandeten Bewusstlosen. Er ist schön. So schön, dass man ihn malen könnte, behauptet jedenfalls die dritte der Damen. Dieser schicke Fund muss natürlich gleich ihrer Herrin gemeldet werden. Geht nur, ich bleib hier und pass auf, die erste. Ach, Ivo, das kann ich doch machen, die zweite. Dann die dritte. Ihr zwei könnt schon mal vorgehen. Ich hab hier irgendwo meine Kontaktlinse verloren.
Ja, ich finde, Frederik Böhle erzählt wirklich munter und sehr witzig. Das Hörbuch will jetzt kein Ersatz sein für einen Opernbesuch, sondern Menschen vielleicht, die Opern bisher gescheut haben, ein Angebot machen. Ein niederschwelliges, aber doch, finde ich, auf hohem Niveau und wirklich sehr unterhaltsam erzählt und gespielt.
Ja, also ich finde das ein ganz tolles Angebot. Ja. Man hat sofort Bilder im Kopf, ne?
Ja, genau.
Also die ganze Zeit.
Ja, ja, ja.
Wird die Reihe denn fortgesetzt?
Also es gibt noch Giuseppe Verdis Rigoletto als Fortsetzung und ich hoffe, dass es noch weitergeht. Also mich wird das ausgesprochen freuen.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Die Hochzeit des Figaro, das ist eine Oper, die erzählt wird in Opera Retold. Text und Erzähler Frederik Böhle. Die Idee dazu Felix Löffler und Frederik Böhle und Dramaturgie hat Tobias Roth geführt. Dieses Hörbuch ist eine Stunde 40 Minuten lang. Dann haben wir noch die Zauberflöte, Text und Erzähler Frederik Böhle. Die Idee, wie auch bei dem ersten schon, Felix Löffler und Frederik Böhle und Dramaturgie hat hier Stefan Knies geführt. Es ist eine CD, eine Stunde 19 Minuten Hörzeit und die Hörbücher kosten jeweils 15 Euro. Beide sind beim Verlag Buchfunk erschienen. Und gehört haben wir musikalisch das Ensemble Gutenberg Winds. Und wir kommen jetzt zu unserer Rubrik in eigener Sache. Es geht um eine Kinderhörspielreihe für alle ab 9 Jahren. Und diese Reihe ist nicht im Handel zu bekommen. Dafür ist sie aber kostenlos in der ARD-Audiothek abrufbar. Und zwar ab dem 12. April. Es sind futuristische Detektiv-Kurzhörspiele mit dem Titel Die Glitzergang. Autor ist Arne Salasse und produziert hat die Reihe der Hessische Rundfunk zusammen mit dem NDR. Gudrun Hartmann ist Redakteurin und Dramaturgin der Glitzergang und jetzt zu uns ins Studio gekommen. Hallo Gudrun
Hallo.
Hartmann. Worum geht's denn genau bei dieser Glitzergang?
Also Richie, Sohn der reichen Kings, Robo, sein treuer Roboterdiener mit eingebautem Freundschaftsmodul, gespielt von Jens Wawracek, den viele ja bestimmt aus 3 Fragezeichen kennen, und Amira, eine junge Aktivistin mit einer Top-Begabung für technische Probleme aller Art, lösen in der futuristischen Stadt Glitzer City die kniffligsten Fälle. Am besten aber, ich würde sagen, sie stellen sich mal selbst vor.
Hi, ich bin Richie. Meine Eltern sind die superreichen Kings und Herrscher von Glitzer City. Meine besten Freunde sind mein Butler Robo.
Stets zu Diensten, Sir.
Und Amira.
Hi.
Sie ist genial und hat eine Menge Ahnung von Technik.
Wahrscheinlich ist der Rechner voll. Ich programmiere den kurz um.
Gemeinsam sind wir die Glitzergang und lösen jeden Fall.
Haltet die Augen offen.
Jeder Fall, das heißt also in jeder Folge gibt es einen Fall und immer geht es um hochaktuelle und gesellschaftsrelevante Themen wie zum Beispiel KI, Klimakrise oder auch Hackerangriffe. Und egal, ob Elektroschrotttiere wild werden oder ein Blitz alle Computer lahmlegt oder auch Richies Eltern aus dem Glitzertower entführt werden, die 3 Freunde kommen mit ungewöhnlichen Lösungen und schrägen Ideen am Ende dann doch jedem Gauner auf die Spur. Das klingt dann so.
Das war jetzt schon ein echter Fall gewesen, oder?
Hast du jetzt wieder dieses Vergangenheitsdings?
Nee, aber wir haben den Fall doch gelöst, oder nicht?
Stimmt. Ende gut, alles gut.
Darf ich notieren?
Unbedingt!
Die Glitzergang hat mal wieder einen kniffligen Fall gelöst. Ist notiert.
Yeah! Darauf ein Hi 3!
Jawohl!
Ja, das klingt recht turbulent. Gudrun Hartmann, ja. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser Hörspielreihe?
Also eben, sie ist turbulent, sie hat viel Wortwitz und natürlich besticht Jens Wawracek als Roboter-Butler. Diese Rolle hat er auch schon in sozusagen dem Urhörspiel, das war Chaos in Glitzer City, das haben wir auch mit dem NDR hier im HR produziert. Und weil er sich damals bei der Produktion so wahnsinnig gut mit dem Jungen, mit dem Johann Gottwald, der den Ritchie spielt, verstanden hat, hatte er uns damals gesagt, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, mit diesem Jungen wieder zusammenzuarbeiten, dann bin ich dabei. Und so entstand eben die Idee, aus Chaos in Glitzer City eine Fortsetzung zu machen und die Glitzer Gang als Reihe zu schreiben. Autor ist ja Arne Salasse, einer unserer Hörspielredakteure, der auch schon Preise gewonnen hat für sein Hörspiel Kreuz und Quer, Piraten hinterher, das er auch für uns geschrieben hat. Damals gewann er damit den Kündner Hörspielpreis des Rundfunkrates des Mitteldeutschen Rundfunks. Ja, und so ist es eben zur Glitzer Gang gekommen. Jens Wawracek, der ist einfach in dieser Funktion als Roboter so unglaublich witzig. Und er ist eben aber eine Maschine und da kann schon mal passieren, dass die Funktionen komplett durcheinander geraten.
Hey! Huhu! Hallo!
So, schön sauber.
Hörst du mich?
Sie reden mit mir, der Herr.
Hä? Ja, du Scherzkeks!
Ich bin kein Scherzkeks, sondern ein Robo-Butler 6000.
Ja, das weiß ich doch. Alles okay mit dir?
Ich funktioniere innerhalb der gewünschten Parameter, mein Herr.
Mein Herr? Du sagst doch sonst immer Sir zu mir.
Soll ich Sie lieber Sir nennen, mein Herr?
Na, jetzt lass mal den Quatsch, Robo.
Was für einen Quatsch soll ich lassen? Ich sauge, mein Herr. Und das würde ich nicht als Quatsch bezeichnen, Sie etwa.
Ja, nein. Oh Mensch, du bringst mich ganz durcheinander. Was ist denn mit dir?
Ich sauge energisch, werter Herr. An diesem Ort hat offenbar vor nicht allzu langer Zeit eine menschliche Kinderfeier stattgefunden.
Vor nicht allzu langer Zeit? Gerade eben, und du warst dabei. Du hast sogar gebreakdanced mit Headspin. Oh Mann, das sah so mega aus.
Das glaube ich kaum, mein Herr. Ich vollführe nur die einprogrammierten Aufgaben. Tanzen gehört nicht dazu.
Ja, in dieser Folge wird also dem armen Robo sein Gedächtnisspeicher geklaut. Wie gut aber, dass es Amira gibt. Und natürlich lösen sie auch diesen Fall in der Folge Der Meisterdieb. Übrigens meine persönliche Lieblingsfolge mit einem Küchenroboter, der gemeinsam mit der Glitzergang auf Schnitzeljagd gehen möchte.
Das heißt also, empfohlen ist es ja für alle ab 9 Jahren. Aber vielleicht nochmal so Ihre persönliche Einschätzung. Warum sollten sich die jungen Hörerinnen und Hörer das anhören?
Also ich glaube, man wird hier bestens unterhalten von Geschichten voller Spannung und die sind witzig und voller Überraschungen. Wer also Detektivgeschichten mag, auch wenn man vielleicht schon älter ist, gerne mitfiebert, falsche Fährten entlarvt und dabei eine Menge Spaß auch am Wortwitz haben möchte, der sollte unbedingt reinhören und sich mit der Glitzergang in 6 coole Abenteuer stürzen.
Vielen Dank, Gudrun Hartmann. Ab dem 12. April in der ARD-Audiothek, da kann man diese Reihe hören. Oder am 13. April morgens um 8 Uhr in HR2, da ist die erste Folge zu hören mit dem Titel Affenalarm. Die Glitzergang, eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks zusammen mit dem NDR 2025, eine actionreiche Hörspielreihe für Kinder ab 9 Jahren. Es sind 6 Folgen, a 26 Minuten und man kann das Ganze bis Oktober 2026 in der ARD Audiothek abrufen. Der Autor ist Arne Salasse, Regie geführt hat Janine Lüttmann und die Musik hat Andreas Koslik komponiert. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und es verabschieden sich für heute Dorothee Meyer-Karweg, Gudrun Hartmann und Christiane Hillebrand.